Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sprechchöre hallen durch die Straßen von Budapest. Fahnenwehen, ausgelassene Stimmung. Die Menschen feiern am Donauufer den Machtwechsel. 16 Jahre Viktor Orban, viele Jahre Korruption, Machtmissbrauch und Blockadehaltung auf europäischer Bühne. Am 12. April diesen Jahres wurde das von Orban selbst ausgerufene illiberale System beseitigt, und zwar auf ganz demokratischem Weg, an der Wahlurne. Für Ungarn beginnt nach der Abwahl von Orban eine neue Zeitrechnung. Ein echter Systemwechsel, der nun gelungen ist. Doch wer ist dieser Mann, der das geschafft hat? Peter Motyor, einst Teil des Systems, heute sein schärfster Gegner. Er ist die große Hoffnung für den politischen Neustart in Ungarn. Doch wie tiefgreifend wird dieser Wandel wirklich? Mit welchen Vorhaben will er das Land wieder nach vorne bringen? Was bedeutet der Machtwechsel für die EU? Und was wird eigentlich aus Viktor Orban? Über diese Fragen spreche ich heute mit Hans-Hartwig Blomeyer. Er ist Leiter des Ungarnbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Budapest. Mein Name ist Magdalena Falkner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich bin jetzt mit Herrn Blomeyer in Budapest verbunden. Hallo, Herr Blomeyer.
Ja, herzliche Grüße aus Budapest in Ungarn.
Wir wollen heute über den Machtwechsel in Ungarn sprechen und wie es jetzt weitergeht. Bevor wir tiefer einsteigen, starten wir mit einem kurzen Frage- und Antwortspiel. Ich gebe Ihnen drei Halbsätze vor und Sie versuchen, diese Sätze möglichst kurz zu vervollständigen. In Ordnung?
Alles klar, legen Sie los.
Die Menschen in Ungarn haben das System Orban nach 16 Jahren abgewählt, weil...
Sie wollten einen Systemwandel, sie wollten in einer freien, rechtsstaatlichen Demokratie leben.
Ein politischer Neustart in Ungarn bedeutet...
Viele Herausforderungen, viele Erwartungen und hoffentlich Geduld von allen Seiten.
Der entscheidende Test für Motyor wird...
Die Umsetzung dieser Reformen, damit das, was die Menschen erwarten, auch bei ihnen tatsächlich ankommt.
Sehr gut, vielen Dank. Wir steigen heute mal etwas anders ein und wollen uns erstmal der Person Peter Motyor widmen. Viele Hörerinnen und Hörer werden die Videos und Bilder im Netz verfolgt haben. Man merkt, hier weht ein ganz neuer Wind. Aber der politische Werdegang ist ja doch interessant. Vom Fidesz-Insider weiter zum Oppositionsführer und jetzt Ministerpräsident. Wer ist dieser Mann?
Ja, Peter Magyar ist kein politischer Outsider, aber auch niemand, der auf eine lange politische Karriere in Ungarn zurückblicken kann. Sie haben zwei Stichworte bereits genannt. Er kommt aus dem politischen Establishment, wenn man will. Er ist also bei Fidesz groß geworden politisch, hat aber dort nie eine herausragende Rolle gespielt, hatte keine prominenten Ämter, war mal in Brüssel, war in Budapest, aber eher auf so einer mittleren Ebene, keine Führungsposition, kein Ministeramt, kein parlamentarisches Amt, außer zuletzt als Europaabgeordneter. Verheiratet war er mit der damaligen Justizministerin Judith Wager, von der er sich allerdings 2023 dann getrennt hat. Er kennt das politische Innenleben Ungarns und kennt auch das politische Innenleben von Fidesz. Aber dann kam es eben 2024 zum Bruch. Das ist in der Tat eine bemerkenswerte politische Karriere, die man dann durchaus als kometenhaft bezeichnen kann.
Lassen Sie uns gerne noch einen Blick auf seine Partei werfen. Wofür steht die TISA-Partei programmatisch? Welche zentralen politischen Ziele und Versprechen standen im Wahlprogramm?
Also beim Begriff TISA und Partei bin ich ein bisschen zurückhaltend. TISA ist eine Bewegung, eine sehr breite Bewegung, die es geschafft hat, bei den Wahlen im April, wir würden fast sagen, abzuräumen. Also landesweit praktisch sämtliche Wahlkreise, von den 106 haben sie 96 Wahlkreise direkt gewonnen. Aber weil sie eben nicht eine Partei in unserem klassischen Sinne waren und sind, Klammer auf, TISA hat bis heute, wenn die Zahlen stimmen, 30 Mitglieder. 30, nicht 30.000, sondern 30 Mitglieder. Ist aber eine Bewegung, eine politische Bewegung, die eben in 2024 mit der Europawahl damals eine Dynamik entwickelt hat, eine landesweite Dynamik mit Kreisen, mit Gesprächskreisen, aber nicht mit Parteistrukturen im engeren Sinne. Insofern bin ich etwas zurückhaltend, wenn Sie die Frage so stellen, für welche Programmatik steht Teaser-Partei. Diese Bewegung hat es im Wahlkampf geschafft, die Menschen vor Ort anzusprechen. Im direkten Dialog ist auf die Themen eingegangen, bei denen den Ungarn, wie man so schön sagt, der Schuh drückt. Das waren die wirtschaftlichen Fragen, die gesundheitlichen Fragen, Energiefragen, Umweltfragen etc. Darauf ist das Wahlkampfteam von Peter Maul ja eingegangen. Sie haben einen Door-to-Door-Wahlkampf im sprichwörtlichen Sinne geführt. Sie waren mit den, wie man im Englischen sagt, mit den Bread-and-Butter-Themen unterwegs, haben also die Leute dort abgeholt, wo sie zu Hause sind und wo die Probleme, die auch in den 16 Jahren Orbán-Regierung sich immer weiter aufgestaut haben, dort hat er sie abgeholt. Und das ist der Grund für diesen Erfolg. Also dahinter steckt weniger eine ausgefeilte Programmatik. Deswegen ist es auch so schwer, Teaser jetzt auf einer Rechts-Links-Skala irgendwo einzuordnen. Es ist eine breite politische Bewegung, die die Leute dort abgeholt hat, die einen Wandel wollten, die einen Bruch mit dem System Orbán wollten, die Lösung für ihre praktischen, konkreten Probleme wollten. Das war das Programm von Teaser.
Wir widmen uns auch noch kurz der personellen Auswahl fürs Kabinett. Der tanzende Gesundheitsminister ist, glaube ich, viel mittlerweile bekannt. Aber es gibt ja sicherlich noch weitere spannende Personen in den Schlüsselressorts.
Also, wenn man sich die Ministerriege, die in der Tat ja inzwischen vereidigt ist, im Amt ist und die Amtsgeschäfte aufgenommen hat, anschaut, dann würde ich sagen, gibt es eine Mischung aus zwei Komponenten. Zum einen die fachliche Komponente. Wir haben jetzt Fachleute in den Ressorts. Der Gesundheitsminister, neben der Tatsache, dass er originell tanzt, ist eben Mediziner, hat also von seinem Fach Ahnung. Der Verkehrsminister war vorher der Verkehrsbeauftragte der Stadt Budapest, hat also vom Verkehr Ahnung. Die Außenministerin ist zumindest international unterwegs gewesen, kennt also die Welt, würden wir sagen. Also das eine ist die fachliche Ausrichtung, und diese Personen sind von Peter Maurer persönlich ausgesucht worden, handpicked, würde man sagen. Das sind Leute, die er aufgrund ihrer fachlichen Eignung ausgesucht hat. Und die zweite Komponente bei einigen auch Schlüsselpositionen ist absolutes Vertrauensverhältnis zu ihm als Premierminister. Ich mache das mal an einer Person fest. Sein Wahlkampfleiter Peter Todt, der das Gehirn hinter dieser Kampagne war, dachte, sein Job ist jetzt erledigt, der Wahlkampf ist vorbei, erfolgreich erledigt, ich kann nach Hause. Aber weit gefehlt, er wurde jetzt von Peter Maurer zum Beauftragten, Koordinator sämtlicher Geheimdienste ernannt. Innengeheimdienst, Außengeheimdienst. Da braucht man jemanden, dem man 100% traut und vertraut. Und dort setzt er einen Mann hin, der jetzt kein Experte für Geheimdienste ist, aber der eine absolute Vertrauensperson ist. Also das, würde ich mal sagen, sind die beiden Komponenten. Und eine dritte Komponente, die man jetzt nicht ganz pauschal anwenden kann, aber doch bei vielen der Fall ist, Fachleute für ihr Thema, aber keine politische Erfahrung. Keine Erfahrung in der Exekutiven und bei vielen auch nicht in der Legislativen. Also es sind Leute vom Fach, aber ohne praktische politische Erfahrung, was bei einer Bewegung, die knapp 2 Jahre alt ist, nicht verwunderlich ist. Da sind also keine Parteisoldaten, das sind keine Leute, die in ihrer Partei oder in der Politik Karriere gemacht haben. Es sind Leute, die von ihrem Fach Ahnung haben, aber eben nicht die politische, praktische politische Erfahrung mitbringen. Das kann eventuell in der Zukunft noch ein Thema sein.
Wir widmen uns jetzt mal den Vorhaben. Wie möchte Maurer politisch und wirtschaftlich Ungarn neu ausrichten und welche Reformen stehen dabei jetzt im Zentrum? Stichwort Reform des Wahlsystems, Amtsenthebungen, Medienreform und so weiter.
Ja, das ist in der Tat ein Berg von Strukturreformen, die auf dem Tisch liegen. Einige haben was mit dem Thema Europäische Union und eingefrorene Gelder zu tun. Darauf kommen wir gleich noch. Zentral sind aber, glaube ich, die Reformen, die das adressieren, was er im Wahlkampf angesprochen hat und was für die Ungarn eine wichtige Rolle spielt. Ich mache das mal am Thema Gesundheit fest. Das öffentliche Gesundheitssystem in Ungarn ist reformbedürftig in jeder Hinsicht. An vielen Stellen hapert es mit der medizinischen Versorgung. Also dort sind dringend Reformen notwendig. Das sind so eher, sagen wir mal so, die technischen und praktischen Fragen. Das Gleiche gilt für das Verkehrswesen, öffentliches Verkehrswesen etc. Da sind also Reformen und vor allen Dingen Investitionen erforderlich. Das ist das eine. Und das andere sind die Reformen, die sich mit dem Bereich wirtschaftliche Fragen und vor allen Dingen Korruption befassen. Da geht es auch um Aufräumen mit der Vergangenheit, also das Zerschlagen von Strukturen, von Günstlingswirtschaft, von handfester Korruption. Die Fälle sind ja bekannt. Auch der Gang durch die Infrastruktur, durch die Ministerien, um zu zeigen, wie man sich dort mit öffentlichen Mitteln bereichert hat, etc. Also diese Reformen heißen eben im Wesentlichen, wir wollen mit diesem korrupten System aufräumen. Da müssen Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein weiterer wesentlicher Punkt, den er anspricht. Das sind alles Dinge, die nicht über Nacht gehen. Das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem bei diesen Reformen, hat zwei Komponenten, einmal Geld und einmal Zeit. Denn wenn man diese Reformen mit rechtsstaatlichen Verfahren, auch das Belangen von Korruptionsfällen, wenn man das über rechtsstaatliche Verfahren macht, dann sind die ja nicht in 14 Tagen erledigt. Das sind Gerichtsverfahren, da müssen Beweise her, dann hat die Gegenseite einen Anspruch auf anwaltliche Vertretung etc. Also das würde dauern. Man braucht aber auf der anderen Seite schnelle Erfolge, um zu zeigen, dass dieser Transformationsprozess, der angekündigt, angestrebt und jetzt umgesetzt werden soll, dass das auch zu Ergebnissen führt. Und da haben wir das Problem Erwartungshaltung, Zeit und wie lange dauert der Honeymoon, wie lange ist die Bereitschaft zu warten, bis Ergebnisse eintreten.
Ich frage Sie nochmal spezifisch nach den Erfolgsaussichten dieser Reformen. Wenn Orbán an allen entscheidenden Stellen eigene Leute platziert hat, ist es ja unrealistisch, dass man in so kurzer Zeit all diese Leute austauschen kann. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also wenn wir es an Personen festmachen, dann ist natürlich klar, dass auf der politischen Ebene Minister, Staatssekretäre, die werden entlassen und die werden ersetzt. Auch da stößt TISA schon an Kapazitätsgrenzen, sie durch eigene Leute ersetzen zu können. Aber das wird funktionieren. Da hat man ein Reservoir an Fachleuten, auf die man dann zurückgreift. Wenn man jetzt aber den Anspruch hätte, das in die öffentliche Verwaltung bis zum Referatsleiter runterzubrechen, dann wäre das A, quantitativ nicht machbar und wäre wahrscheinlich auch von der Praxis her absurd. Man kann nicht die gesamte öffentliche Verwaltung austauschen. Und zu meinen, dass jetzt bis zum Hausmeister alles Fidesz-Leute sind, von ganzem Herzen. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl mit aus letzten Umfragen nach der Wahl. Also die Zustimmungsraten für TISA sind nach der Wahl nochmal deutlich gestiegen, inzwischen mit einer Zustimmungsrate von 80%. Das heißt, dass auch, und wenn man das umrechnet auf Stimmen, dann würde Fidesz heute noch 1 Million Stimmen weniger kriegen, als sie gekriegt haben. Was heißt das für mich in Essenz? Man hat registriert, TISA hat gewonnen und jetzt will man auch weiter im Amt bleiben. Also es gibt nun auch Beamte, die sagen, okay, ich habe der Fidesz-Regierung gedient, in Anführungsstrichen. Jetzt gibt es einen neuen Amtsinhaber und ich mache weiter meinen Job im Finanzministerium, im Außenministerium, im Wirtschaftsministerium, im Gesundheitsministerium etc. Also zu meinen, dass man nun die gesamte öffentliche Verwaltung austauschen müsse, halte ich für A, übertrieben und B, für nicht möglich. Das dürfte nicht der Haupthinderungsgrund für die Umsetzung von Reformen sein, sondern die parlamentarische Ebene auch nicht. Da habe ich 2/3 Mehrheiten, mit denen ich jegliche Reformen bis hin zu Verfassungsreform umsetzen kann. Also im parlamentarischen Verfahren dürfte das auch nicht das große Problem sein. Ich sehe für die Umsetzung von Reformen 2 Probleme. Einmal hat man die finanziellen Mittel, um das, was mit diesen Reformen impliziert wird, an Investitionen, Reformen etc., diese Dinge kosten Geld. Und die ersten Einblicke in den realen Staatshaushalt haben einigen Ministern und Staatssekretären wahrscheinlich Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil sie gesehen haben, die Kassen sind leer. Das Haushaltsdefizit ist veritabel, es ist hoch. Das heißt, die finanziellen Spielräume für Reformen sind wesentlich geringer als die damit verbundenen Erwartungen. Und deswegen ja die Dringlichkeit, frische Mittel aus Brüssel loszueisen, um da eine gewisse Erleichterung zu schaffen. Und das andere Problem ist der Faktor Zeit. Also wie schnell schafft man es, diese Reformen zu implementieren? Das sind ja einige der Bedingungen, die auch aus Brüssel gestellt werden für das Loseisen der Gelder. Aber vor allen Dingen, wie schnell können Reformen umgesetzt werden und dann zu spürbaren oder zumindest sichtbaren Ergebnissen führen, damit die Stimmung in der Bevölkerung weiterhin anhält zu sagen, ja, der Systemwandel ist im Gange und er kommt bei mir persönlich irgendwann auch mal an. Denn wenn das so abstrakte Reformen sind, die irgendwo auf der Metaebene stattfinden, so der Rechtsstaat ist verbessert, dann sagt sich der Normalverbraucher irgendwann, schön und gut, aber was kommt bei mir im Portemonnaie an? Also da muss man auch eine Balance finden zwischen strukturellen Reformen und praktischen Reformen, die was mit der Lebensrealität zu tun haben.
Ja, noch eine letzte Nachfrage dazu. Die Balance zwischen Abrechnung und Versöhnung. Wie schwierig wird es da für Peter Motyor? Also einerseits gibt es natürlich gute Argumente dafür, dass der Machtmissbrauch der Vergangenheit Folgen für die Akteure haben muss. Andererseits darf ja jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, gibt eine Siegerjustiz und eine neue Zweidrittelmehrheit baut das System jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung zu ihren Gunsten um. Also wie wird er das handeln?
Das ist in der Tat eine Herausforderung, die wir ja auch aus anderen Ländern kennen. Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Ich würde das mal in diesem Dreieck festmachen. Also zunächst mal aufzudecken, was war da, was ist passiert, Wahrheit. Dann Abrechnung, der Begriff gefällt mir nicht so gut, sondern zur Rechenschaft ziehen, dass diejenigen, die nachweislich sich unrechtmäßig verhalten haben, in einem ordentlichen Justizverfahren dafür belangt werden, finanziell und strafrechtlich. Das ist die Phase, die Peter Maurer ja ganz klar zu einem seiner unmittelbaren Ziele erklärt hat. Und das wird man auch mindestens exemplarisch an einigen Personen durchziehen wollen und müssen. Dass das jetzt nicht zu einer flächendeckenden Vendetta wird, ist genauso wichtig, um den dritten Aspekt, nämlich Versöhnung, dass Ungarn mit Ungarn in Frieden leben, ist sicherlich auch eines der Ziele. Auch da wird es auf, Sie haben den Begriff benutzt, den kann ich nur unterstreichen, auf eine gesunde Balance ankommen. Das traue ich Peter Maurer und seinem Team zu, denn die Gesamtlast an Aufgaben ist so groß, dass man sich jetzt nicht nur dem Thema zur Rechenschaft ziehen bedienen kann und sich dem widmen kann und alles andere außer Acht lassen. Also man hat so viele Bälle in der Luft, würde ich jetzt mal sagen, dass ich davon ausgehe, dass da eine vernünftige Balance entsteht. Und wenn man sich die Stimmung der letzten Tage hier angeguckt hat, dann überwiegt eigentlich der Wunsch, in Freiheit, Demokratie und Freude leben zu wollen. Und dass dieser Aspekt jetzt, dass der große Rachefeldzug da entsteht, ist, glaube ich, nicht das, was das Stimmungsbild am ehesten prägt.
Auf einen Punkt würde ich gerne noch mal genauer zu sprechen kommen, und zwar auf die Medienreform. Wie sieht die Medienlandschaft aktuell aus und was genau soll in diesem Bereich jetzt angegangen werden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich darf noch mal eine Sache einfügen. In einer jüngsten Umfrage von Publicus wurde gefragt, was für die Bevölkerung denn jetzt die Prioritäten sind. Da taucht das Thema Medien gar nicht auf, interessanterweise. 57% sagen, es geht in erster Linie um öffentliche Gesundheit und Erziehung. Das sind die beiden Themen, die offensichtlich am meisten die Menschen bewegen. Dann Regierung ohne Korruption 41%, 38% legen Wert auf eine Normalisierung der Beziehungen zur Europäischen Union, auch interessant. 32% Korruption offenlegen, 31% Rechtsstaat wiederherstellen. Da merkt man, da wird es langsam etwas abstrakter. Ja, insofern sinken da die Zahlen etwas. 56% sagen, man muss die Wirtschaft in Ordnung bringen. Ja, das ist das, was mich betrifft. Also Lebenshaltungskosten, Inflation, Energiepreise etc. Aber auch, wenn gefragt wird, ob diejenigen, die sich bereichert haben, zur Rechenschaft gezogen werden sollen, sagen 81% ja, das muss passieren. Also der Wunsch nach Gerechtigkeit ist da. Aber wie gesagt, nochmal, ob das jetzt in die Breite geht, Das werden wir sehen. Zum Thema Medien. Peter Maurer hatte ja einen denkwürdigen Auftritt im Staatsfernsehen unmittelbar nach der Wahl, wo er gesagt hat, Freunde, das ist jetzt vorbei. Und das ist das erste Interview, das ihr mir gewährt nach über 2 Jahren. Da werde ich aufräumen. Hier fliegen alle raus, so mal etwas salopp formuliert. Ich habe aber etwas Mühe, mir vorzustellen, wie stellt man denn ein System von freien, kritischen Medien wieder her, Macht man das auf Knopfdruck? Nein, sicherlich nicht. Man kann sagen, also okay, da ich kann die Regulierung über Anzeigenkampagnen reduzieren, womit ich mir eine entsprechend freundliche Berichterstattung sichere etc. Also ich lasse einfach mal freien Wettbewerb zu und ich mache keine Gängelung, ich bestrafe keine Journalisten, die was Böses über mich schreiben. To be seen. Ja, das werden wir sehen, ob das so ist. Also ich mache erstmal den Raum wieder frei. Ich denke, das ist das, was jetzt ansteht. Und wie das sich im Einzelnen jetzt sortiert und besetzt, wird eine Frage der Zeit sein. Und für mich ist ein spannender Indikator, was passiert, wenn diese sich befreiende Medienlandschaft sich kritisch mit der neuen Regierung auseinandersetzt. Also wenn das Bild vom strahlenden Helden mal ersetzt wird durch kritisches Nachfragen, weil es an einer oder anderen Stelle hakt oder nicht funktioniert oder nicht so schnell geht und so weiter und so fort. Wie geht dann die neue Regierung mit diesen neuen, unabhängigen, kritischen Medien um? Das ist der Lackmustest, würde ich mal sagen, dieses Anliegens, was er auch formuliert hat. Aber das war zunächst einmal eine Kritik am alten System, was mehr als kritikwürdig war. Aber wie sich das neue die neue Medienlandschaft sortiert und wie die Regierung damit umgeht, das werden wir sehen.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die Kassen sind leer. Ungarn verhandelt derzeit mit den EU-Institutionen über die eingefrorenen Milliardenhilfen. Wie will Modier das Verhältnis zu Brüssel neu ordnen, um die Mittel freizubekommen? Und wie groß ist dabei jetzt der Spagat zwischen Reformauflagen und nationalen Interessen?
Die neue Regierung braucht dieses Geld dringend. Das sind frische Mittel, die im Staatshaushalt, wenn nicht eingeplant sind, aber händeringend erwartet werden. Die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Es geht einmal um die im Moment eingefrorenen Mittel. Da lese ich immer wieder die Zahl von 17 Milliarden, also von diesem Covid Recovery Fund, die irgendwo eingefroren sind. Aber inzwischen kursiert auch eine Zahl von 34 Millionen, also nochmal 17 Milliarden, die aus einem Verteidigungsfonds auch an Ungarn fließen könnten. Also noch zusätzliche Mittel, aber die sind dann logischerweise zweckgebunden. Also es geht um für Ungarn eine Menge Geld. Diese Gelder werden aber nicht von der EU freigegeben, weil Peter Maurer die Wahl überwältigend gewonnen hat. Nein, die sind natürlich gekoppelt und jetzt im EU-Sprech an Milestones und Super-Milestones und an Fristen. Und diese Fristen sind extrem knapp. Da geht es um Ende August des Jahres 2026, wohlgemerkt, nicht 2027. Bis dahin müssen Reformen umgesetzt werden. Was das im Einzelnen heißt, wird man sehen, ob das dann reicht, wenn im Parlament eine bestimmte Reform verabschiedet ist. Ich habe häufig gehört, dass man sich nicht auf das polnische Modell einlassen wird, wo auf der Grundlage von angekündigten Reformen Gelder freigegeben wurden. Dann wurden diese Reformen nämlich hinterher nicht getätigt und dann hatte man entsprechende Probleme. Also hier gibt es, glaube ich, auch einen, wenn nicht Konflikt, aber so doch eine unterschiedliche Sprache, wenn man in die europäische Politik reinhört. Ursula von der Leyen hat davon gesprochen, dass es nun kreativer Lösungen bedarf. Das würde ich mal als ein politisches Statement interpretieren, was sehr viel Wohlwollen und aufeinander zugehen bedeutet. Und in der Kommission heißt es eher auf der Arbeitsebene, also es gibt Milestones und Super-Milestones und wir können keine Ausnahme Ungarn à la carte machen, denn sonst haben wir 26 weitere Länder, die auch Ausnahmen wollen. Das ist, glaube ich, der Spagat, um den es hier geht. Also jeder freut sich, dass die Blockadehaltung Ungarns, generelle Blockadehaltung personifiziert in Viktor Orban nicht mehr da ist. Und jeder freut sich über das Ergebnis, aber dass daraus jetzt ein Automatismus und vor allen Dingen ein schneller Automatismus wird, dass Gelder jetzt sehr schnell freigeschaufelt werden, das ist eine Erwartung, die ich mit etwas Vorsicht betrachten würde. Es findet ein sehr intensiver Austausch statt von Delegationen aus Brüssel nach Budapest, von Budapest nach Brüssel. Also man ist im intensiven Gesprächen, das ja, was zeigt, dass der politische Wille da ist, schnell Lösungen zu finden. Ob das so schnell geht, wie sich das die ungarische Regierung wünscht, werden wir in den nächsten 2-3 Monaten sehen.
Ja, nochmal weg von den EU-Institutionen. Wie wird sich Mottier gegenüber Europa verhalten? Also im Bereich Migration hat er ja beispielsweise die gleiche Meinung wie Viktor Orban. Den EU-Migrationspakt lehnt er ab. Wie ist da Ihre Einschätzung zu?
Also ich habe die Tage sehr aufmerksam zugehört, als die eine deutsche Botschafterin hier in Budapest bei der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer bei der Vollversammlung ein kurzes Statement gemacht hat. Und ich denke, sie hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, dass jetzt in den ungarisch-europäischen Beziehungen wieder ein Dialog da ist, also die Konfrontation ist weg. Und das heißt, dass man in vielen Bereichen jetzt wieder gemeinsam arbeiten und auch europäische Themen voranbringen kann. Was aber nicht heißt, dass man sich in allen Fragen jetzt automatisch einig ist. Sie haben ein Thema genannt, Migration. Ich nehme das Thema Ukraine dazu. Ich nehme das Thema Energie dazu. Da wird auch die neue ungarische Regierung eigene Vorstellungen haben und die auch artikulieren. Der signifikante Unterschied zur Orban-Zeit, vor allem der letzten Jahre, wird sein, dass man darüber miteinander reden wird. Es ist Dialogbereitschaft auf beiden Seiten da. Aber nochmal, das heißt nicht, dass die neue ungarische Regierung, auch was internationale, was Außenpolitik angeht, jetzt das machen wird, was irgendwie aus Brüssel diktiert wird. Nehmen Sie noch einen Indikator hinzu. Die ersten Auslandsreisen des gewählten, designierten Premierministers und des jetzt amtierenden Premierministers gingen jeweils, er ist in Warschau und wird anschließend in Wien sein und auch davor war das so. Das ist ein Indikator für mich, dass sich die neue Regierung hier auch außenpolitisch versuchen wird, ein eigenes Terrain und eigene Prioritäten zu setzen. Und da spielt Nachbarschaft eine große Rolle. Und deswegen der Besuch in Warschau. Die Beziehung zwischen Donald Tusk und Peter Maukja ist offensichtlich gut. Man versteht sich, man hat ähnliche Probleme. Man tauscht sich aus. Also der erste Besuch, offizielle Besuch, ging weder nach Brüssel noch nach Berlin.
Ja, ist auf jeden Fall ein Statement. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Wirtschaft. Ungarn ist ein wichtiger Standort für deutsche Unternehmen. Unter anderem sind BMW, Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Rheinmetall vor Ort. Das liegt vor allem an den günstigeren Lohn- und Energiekosten. Was meinen Sie, kann der Regierungswechsel die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für deutsche Investoren verbessern?
In der Tat ist Deutschland der wichtigste wirtschaftliche Partner Ungarns. Die Deutsch-Ungarische Handelskammer hat über 900 Mitglieder. Das ist eine enorm große Zahl bei einem Land mit 10 Millionen Einwohnern. Insofern spielt Deutschland wirtschaftlich eine sehr, sehr große Rolle. Und vielen deutschen Unternehmen ist hier in den letzten Jahren natürlich negativ aufgestoßen, dass es Zusatz-Sondersteuern gab für Unternehmen, die jetzt nicht zum Orbanschen Freundeskreis zählten, was entsprechende Wettbewerbsnachteile mit sich gezogen hat. Insofern natürlich jetzt die Erwartung da ist, dass man zumindest wieder fairen und freien Wettbewerb zulässt. Ergo, dass man von diesen Sondersteuern befreit wird. Aber auch da wird das nicht über Nacht passieren. Denn wenn ich eine Haushaltslage habe, wie ich sie habe, nämlich hohe Defizite und hohe Erwartungen auf der anderen Seite, ich habe also ein Gap zwischen Einnahmen und Ausgaben, dann wird der ungarische Finanzminister, und er hat es bereits angedeutet, nicht sofort auf der Einnahmeseite alles kappen, was sich irgendjemand wünscht und vorstellt. Also ob das so schnell geht mit dem Kappen dieser Sondersteuern, die ja zunächst mal Einnahmen für den ungarischen Staat sind, auch da werden wir sehen, wie schnell sowas geht. Aber auch nochmal, das gleiche Prinzip gilt dort. Das war bei der Hauptversammlung der DWRK sehr deutlich zu hören und zu spüren. Man ist erstmal froh, dass man wieder miteinander reden kann, dass man seine Interessen artikulieren kann, dass zugehört wird, dass Dialog stattfindet. Das ist für diese erste Phase erstmal ein signifikanter Wandel. Ob das dann alles so wird, wie sich das der Einzelne jeweils vorstellt und wie schnell das geht, nochmal, wir kommen immer wieder zu den gleichen Argumenten und zu den gleichen Problemen. Der Faktor Zeit und der Faktor Prioritäten, das wird sich sortieren. Aber im Moment ist noch Honeymoon, ist die Erwartungshaltung da, dass es anders wird, dass es besser wird. Das will man auch, glaube ich, so schnell nicht eintrüben lassen, weder in Ungarn noch in Brüssel und auch nicht in Berlin.
Wie geht's für Viktor Orbán politisch weiter, nachdem er seinen Rückzug aus dem Parlament angekündigt hat? Und welche Perspektiven hat die Fidesz-Partei ohne bzw. mit ihm an der Spitze?
Das ist in der Tat eine wichtige Frage, denn wenn Sie sich das ungarische Parlament heute angucken, ist das ja sehr einseitig auf den ersten Blick. Ja, also es sind nur noch drei Parteien im Parlament, nämlich Tisza, Fidesz und die kleine rechtsextreme Mihason, mein Vaterland, mit 6 Abgeordneten. Also da sitzen jetzt Fidesz-Abgeordnete, die sich fragen werden und müssen, wie eigentlich ihre politische Zukunft als Partei aussieht. Ist überhaupt vorstellbar, ein Fidesz ohne Orbán? Ich meine, Fidesz ist Orbáns Erfindung. Das ist eine Symbiose zwischen dem langjährigen Anführer Viktor Orbán und Fidesz. Sich das getrennt vorzustellen, ist etwas schwierig. Wahrscheinlich sowohl für ihn selbst wie auch für die Partei. Wenn diese Partei aber wo auch und wie auch immer im politischen Spektrum einen Platz haben will, ist meine Einschätzung zumindest, wird sie das in einer Post-Orbán-Phase auch ohne Orbán hinbekommen müssen. Orbán hat zwar angekündigt, dass er nicht seinen Parlamentseinsitz annimmt, aber dass er sich um diese Restrukturierung, vielleicht sogar Neuerfindung von Fidesz kümmern will. Wie viel Spielraum er dabei hat oder für sich in Anspruch nimmt, wird auch die unmittelbare Zukunft zeigen. Und in dem Zusammenhang wird man auf das gesamte politische Spektrum schauen müssen, nämlich die Frage, ob wirklich, ich sag's mal jetzt platt, links von Tisza nichts ist. Im Parlament ist ja nichts, weil das alles von Tisza absorbiert wurde. Da sind aber Sollbruchstellen eingebaut, weil es in der ungarischen Bevölkerung natürlich Menschen gibt, deren Herz etwas politisch betrachtet etwas weiter links schlägt. Natürlich gibt es auch Leute, die eher im Bereich Grüne angesiedelt sind. Die haben alle Tisza gewählt, weil sie wussten, nur so kriegen wir den Systemwandel hin und werden wir Viktor Orbán los. Das war sehr diszipliniert, sehr überzeugend. Aber ob Tisza diesen breiten Spagat, nämlich alles politisch abzudecken, auf mittlere Sicht wird aufrechthalten können und müssen, ist eine Frage. Insofern gehe ich davon aus, dass spätestens in 2-3 Jahren sich auch die politische Landschaft hier nochmal neu sortieren wird. Und ob in dieser Sortierung dann Platz für eine Neuerfindung von Fidesz ist, wo auch immer in diesem Spektrum, das muss Fidesz beantworten. Und sie müssen sicherlich auch beantworten, wie sie mit diesen 16 Jahren Orbán in ihrer Neuerfindung, in diesem Fidesz 2.0 klarkommen. Und ob es in diesem Zusammenhang klug ist, den Namen Fidesz weiter beizubehalten, ist eine weitere strategische, taktische Frage, die Fidesz beantworten muss. Auch die Frage, ob sie dort einen Generationenwechsel hinbekommen. Und mit Viktor Orbán wird man keinen Generationenwechsel hinbekommen. Das liegt in der Natur der Sache. Ob es da neue Figuren gibt, die für diesen Generationenwechsel stehen, ob die glaubwürdig sind, wird auch davon abhängen, wie viel Erfolg Tisza hat. Denn in der Politik sind das kommunizierende Röhren. Wenn der eine schwächelt, kann der andere stärker werden. Wenn der andere übermächtig ist, gibt keinen Platz für andere Bewegungen oder andere politischen Parteien. Das ist ein bisschen zu früh. Aber nochmal, inwieweit Viktor Orbán da selber eine Rolle spielen wird, das ist sein Kind. Natürlich hat er da den Anspruch. Vielleicht hat er auch im Hinterkopf, ich bin schon mal zurückgekommen, warum soll das nicht nochmal gelingen? Aber nach dem Erdrutsch, dem politischen Erdrutsch vom vergangenen April, ist das eine Frage, die, ich glaube, die Ungarn im Moment nicht so sehr umtreibt.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Vielen Dank, Herr Blumeyer, für Ihre Eindrücke.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in der Tat, es ist eine ausgesprochen spannende Phase hier vor Ort. Und das miterleben und ein Stück weit mit Mitteln der Adenauer-Stiftung gestalten zu können, ist ein absolutes Privileg.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight. Herr Blumeyer und ich haben heute am 20. Mai gesprochen. Das Ganze ist eine Produktion der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.